Ja, seid wachsam. Gell, lieber Klaus? Steuerung Z übrigens hilft ganz oft am PC. Aber es gibt auch Fälle, da hilft das nichts. Ne? Sag das mal dem Lokführer, nachdem er das Signal überfahren hat. Gibt es kein Steuerung Z. Also seid wachsam, wichtiges Thema. Und der Hintergrund des Textes, in den ich euch mitnehmen will heute Morgen, Matthäus 24, 15, ist überschrieben eigentlich mit die Endzeitreden Jesu. Also Jesus ist sozusagen, wir blenden zurück auf die Zeit kurz vor Karfreitag, kurz vor Ostern. Jesus ist schon in dem vollen Bewusstsein, welchen Weg er gehen wird. Und dann kommen die Jünger zum ersten Mal offenbar bewusst jetzt in Jerusalem, denn diesen herodianischen Tempel, diesen Prachtbau sehend und sagen, Jesus, schau dir das an, diese Gebäude. Ist schon beeindruckend, ja, fast 14 Hektar, also 30 Fußballfelder groß, alles drum und dran, ein Riesenbauwerk. Und Jesus, was sagt Jesus nur? Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und dann fragen die Jünger, wann wird das passieren? Und was ist das Zeichen, dass du wiederkommst? Eigentlich zwei Fragen und auch zwei verschiedene Antworten. Die erste Antwort hat sich ja schon erfüllt. Die Tempelanlage wurde 70 nach Christus unter dem Heerführer Titus damals zerstört. Und interessanterweise beschreiben die Chronisten ja auch, dass die Jesus damals gut zugehört haben, tatsächlich seinen Rat ernst genommen haben. Er hat nämlich gesagt, flieht in die Berge. Ja, Bibelleser unter euch wissen das. Und die wurden damals tatsächlich verschont von dem Massaker, das dann eben 70 nach Christus war. Und das andere steht noch aus. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das ernst nehmen, was Jesus in diesen Versen sagt. Kurz vor Karfreitag, kurz vor der Kreuzigung und kurz vor Ostern. An dem Feigenbaum, sagt Jesus, lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Das alles sind die Zeichen, die Jesus im Kapitel vorher beschreibt. Es wird Kriege geben. Und es wird vieles überhand nehmen, was uns Sorge und Kummer macht. Und das sind diese Zeichen. Und für er steht für den Menschensohn. Ja, also er meint sich damit selbst. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Denn sie waren in den Tagen vor der Sintflut, wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Ich will den Text in drei Hauptaussagen gliedern. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis, denn wie in den Tagen Noahs wird es sein und darum wachet. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Ist ja interessant. Jesus fordert uns auf, in die Natur zu schauen. Und das macht die Bibel öfters. Ich nehme mal als Beispiel den Psalm 19, da steht eigentlich der ganze Psalm und es gibt mehrere solche Psalmen, aber besonders der Vers 2, da steht, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Also die Schöpfung oder das, was wir heute noch davon sehen, denn die war ja auch zur Zeit Jesu schon gefallen, die verkündigt Gott. Und wusstet ihr, dass Paulus in Römer 1 sogar sagt, diese Predigt, die uns die Natur hält, die reicht, dass ein Mensch ins Fragen kommt und zu Gott sich wenden soll. Römer 1, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, unter den Gottlosen. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Schöpfung der Welt, wenn man es mit Vernunft wahrnimmt, an seinen Werken ersehen. Und dann kommt noch ein wichtiger Satz, darum haben sie keine Entschuldigung. Also selbst wenn das Wort Gottes nicht bis zu ihnen vorgedrungen ist, sie haben genug, um zu sehen, da muss ein Gott sein. Und dann haben wir in der Urgeschichte noch was gesehen. Da hat Gott uns noch ein Zeichen in die Natur gegeben. Wer weiß es? Den Regenbogen. Genau, und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Also Gottes Zeichen, wenn wir in die Natur schauen, wissen wir, es ist nicht der Klimawandel, nichts anderes, was irgendwie darüber entscheidet, wann diese Erde ein Ende nimmt, sondern es ist Gott, Gott allein. Und das kann man schon sehen, wenn man in die Natur guckt. Und jetzt macht Jesus sogar den Feigenbaum zum Zeugen dafür, also erstens, dass er die Erde geschaffen hat, haben wir gesehen, zweitens, dass er die Erde erhält und offenbar kann man sogar erkennen, es hat aber auch ein Ende. Und da macht er den Feigenbaum und die Jahreszeiten, die damit zusammenhängen oder für die der Feigenbaum ein Zeichen ist, macht er sozusagen zum Zeugen, dass der Tag des Gerichts über die Welt kommt. Offenbar haben wir einen Grund, die Schöpfung aufmerksam anzusehen und in das Zeitgeschehen reinzugucken. Jesus sagt ja, wenn das alles passiert, dann wisst ihr. Das heißt, wir müssen das, was passiert, wahrnehmen. Wir wissen, Jesus sagt uns das hier, es ist keine Sache des persönlichen Interesses, sage ich jetzt mal. Ah ja, der interessiert sich halt für gesellschaftliche Fragen, der interessiert sich für Politik. Nein, es ist ein Befehl, Jesu, guck dir an, was passiert. Du musst das wissen und du musst es verstehen, du musst es einordnen. Aber wir wissen auch, es gibt irgendwo eine Grenze. Das heißt, wir können das, was passiert, nicht für sich alleine genommen im Tiefsten verstehen. Und da sagt Gott, Jesus hier in diesem Text etwas sehr Aufschlussreiches. Er sagt nämlich, die Erde wird vergehen. Also das, was euch das alles schon zeigt, hat aber auch ein Ende, aber Gottes Wort bleibt. Warum sagt er das hier? Also alles, was geschieht, kann uns auf die Existenz Gottes aufmerksam machen, kann uns ins Nachdenken bringen und es reicht sogar, dass Gott sagen kann, ihr habt keine Entschuldigung, aber zu einem tiefen Verständnis reicht es nicht. Dazu braucht es Gottes Offenbarung. Und Gott offenbart sich uns auf zwei Weisen, einmal im Wort Gottes und einmal im Sohn. Und das ist sogar ein und dasselbe. Steht im Johannes 1, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Also alles, was um uns her geschieht, können wir letztlich im Licht der Offenbarung von Gott verstehen. Und wie kann das nur gehen? Wir müssen sie lesen. Liebe Leute, wir müssen das Wort Gottes lesen und nicht nur mal geschwind, also ich bin auch ein Freund von den Losungen, aber wir müssen es halt gründlich lesen, dass wir die Zusammenhänge verstehen. Ich habe es schon mal gesagt, der Professor Eckstein war ja mal hier am Reformationstag, hat in der Stadtkirche gepredigt, ein paar von euch waren da. Und er hat gesagt, es ist gut, dass die Christen die Zeitung lesen. Ihr müsst wissen, was passiert. Aber es wäre besser, wenn ihr vorher gründlich eure Bibel lest. Wenn ihr dann die Zeitung aufschlagt, dann würdet ihr viel öfter sagen, ach, das war ja zu erwarten. Und vielleicht geht es euch beim Zeitungslesen so wie mir auch manchmal. Ich reagiere dann ganz anders und denke, ach, wie fürchterlich alles. Und ach, kapiert das denn keiner? Und ja, er sagt, lies deine Bibel, dann wärst du viel entspannter. Ja, ich muss echt sagen, das sind die Dinge, die wir jetzt gerade schon gelernt haben aus dem Abschnitt. Jetzt lest euch das mal durch. Und überlegt, wie viel von diesen Dingen wird geglaubt von den Menschen heutzutage, die uns die Welt erklären. Und ich sage euch, keiner dieser Sätze, keiner, nicht einer, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Und ich habe manchmal echt die Sorge, dass wir uns zu arg von ARD und ZDF die Welt erklären lassen. Liebe Geschwister, es ergibt keinen Sinn, denn diese Leute lehnen alle diese Aussagen ab. Wie können wir uns in der Deutung der Welt dann auf sie verlassen? Das können wir nicht. Und wenn der Mainstream, wie auch immer, heute sagt, das ist gut und das ist böse und der ist gut und der ist böse, dann kann das nicht die Kategorie sein, in der wir denken. Wir als Christen. Das kann nicht sein. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Die Kategorie für Jesus, rechts oder links, ihr kennt das mit den Böcken und den Schafen übrigens auch in Matthäus 25, ist eine andere, ist eine ganz andere, und die Trennlinie läuft wo völlig anders. Und Gott ist der Richter der Gedanken und Sinne. Und niemand sonst kann sagen, der oder jener, die oder jene. Gottes Trennlinie läuft völlig anders und das gucken wir uns jetzt mal an, wie die läuft. Das ist ja ganz spannend. Jetzt kommt doch die Genesis. Kommt ganz oft, ja, Jesus nimmt ganz oft Bezug auf die Väter, auf das, in dem Fall, was in der Urgeschichte geschehen ist. Welche Zeichen gab es denn damals, die Leute hätten beachten können? Natürlich die Welt, die Schöpfung gab es auch damals schon. Es gab natürlich sicherlich auch die Überlieferung durch die Alten. Wir haben ja gesehen, sogar Adam war noch da. Also die langen Zeitspannen haben dazu geführt, dass die Botschaft von Gott sicher mündlich überliefert war. Aber es gab noch ein anderes Zeichen für die Menschen damals, ein ganz cringe, würde man sagen heutzutage. Ne? Da baut einer ein Schiff mitten in der Wüste. Das muss doch reichen, dass ich ins Nachdenken komme und mal frage, was machst du da eigentlich, oder? Was meint ihr? Und ob Noah ihnen gepredigt hat damals, das wissen wir nicht so ganz genau. Die Bibel sagt an ein paar Stellen ein bisschen was, aber es ist nicht so ganz klar, ob er jetzt auch wirklich, aber haben sie nachgefragt. Es ist immer, haben wir schon gesehen, es ist immer eine Bringschuld, aber auch eine Hohlschuld. Also, Jesus sagt in Vers 39 jedenfalls, und sie beachteten es nicht. Das heißt, sie hätten es sehr wohl auch beachten können. Offenbar gab es genug, was hätte beachtet werden können. Und auch heute die ganzen großen Redner, die ganzen großen Denker, sie werden alle auf dem falschen Fuß erwischt werden. Sie werden es nicht verstehen, weil sie diese vier Dinge ablehnen. Das muss uns echt klar sein. Und deswegen müssen wir uns auch überlegen, auf wen wollen wir uns verlassen. Was ist, wenn Jesus wiederkommt? Vers 40, dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen mahlen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Übrigens sehr modern, die Bibel hat schon eine Frauenquote, das gemerkt. 50%. Ja, was will uns Jesus damit sagen? 50-50, 50% Jesus, 50% Teufel. Übrigens wäre keine schlechte Quote, würde ich nehmen. Aber ist es das, was er sagen will? Ich sage euch, was ich glaube, was Jesus hier sagen will. Jesus will sagen, es gibt genau zwei Möglichkeiten. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Angenommen oder verworfen. Es gibt kein Zwischending. Es gibt keinen Aggregatzustand dazwischen, wie neuerdings beim Geschlecht zum Beispiel. Es gibt nur so oder so. Und neulich sagte mir jemand, ich hatte ein Gespräch, und da sagte mir jemand, weißt du, ich kann mich jetzt für Jesus noch nicht entscheiden. Da habe ich gesagt, erstmal habe ich gedacht, ja, das muss man akzeptieren. Ja, was sagt man da? Ich kann ja nicht mehr zwingen, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, du hast recht, ich verstehe das auch, aber du musst dir bewusst sein, auch das ist eine Entscheidung. Es gibt keinen Zwischenzustand. Und es gibt nur Ja oder Nein, ich will oder ich will nicht, angenommen oder verworfen, wenn Jesus heute Nacht kommt. Und das muss man sich schon klar machen, dass das eine Auseinandersetzung ist. Da kann ich nicht neutral bleiben, kann ich nicht sagen, keine Ahnung oder ist mir egal, da muss ich mich positionieren. Es geht da um Leben und Tod, und überleg dir heute, auf welcher Seite du stehen willst. Ich glaube, das will Jesus an der Stelle wirklich klar machen. Und im ganzen Kapitel 25, wenn ihr das weiterlest. Was offenbar aber nicht erwartet wird, ist auch interessant. Wenn du dich entscheidest und mit Jesus leben willst, dass du dich aus der Welt zurückziehst, das steht da nicht. Ne? Zwei werden die Mühle mahlen. Zwei werden auf dem Felde sein. Da steht nicht einer, den einen hole ich im Kloster ab und der andere aus der Kantine, der wandert direkt. Nicht? Der Riss geht nicht zwischen Kloster und Kantine. Jeder wird bei seinem normalen Job gefunden. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Jesus weiß, wo er dich findet. Das ist nicht der Punkt. Darum wachet. Über die Entscheidung, ein Leben mit Gott zu führen, habe ich vor einiger Zeit schon mal gepredigt. Wisst ihr das noch? Genesis damals, Kain und Abel, das war auch sowas. Ne? Ich weiß auch nicht, warum ich immer die Texte erwische. Aber vielleicht liegt es auch an der Bibel tatsächlich. Denn 3 Wochen danach kam ja der Gunther, ihr wisst es auch noch, und da ging es um Abraham und Lot. Und das ist ja jetzt ein bisschen spannend, denn von Abraham und dem Lot sagt die Bibel oder der Hebräerbrief ja, es waren beides Gerechte. Also ja, es gibt ein rechts oder links. Also jetzt nicht im politischen Sinne, das vielleicht auch, aber es gibt vor Gott ein angenommen oder verworfen. Aber offenbar, wenn ich mich für Jesus entscheide, ist das auch noch ein dynamischer Zustand. Das ist nicht einmal in die richtige Schublade gehüpft und dann war es das, sondern da läuft immer noch was. Und bei dem Abraham und dem Lot haben wir das ja gesehen, der Gunther hat das so schön gesagt, möchte ich Anerkennung vor den Menschen oder möchte ich Anerkennung vor Gott? Der Abraham hat sich für Gott entschieden, der Lot, das war so ein Typ, irgendwie, er wurde gerettet am Schluss, aber auf der allerletzten Rille, oder? Kann man ja echt so sagen. Und er hat alles verloren dabei. Er hat sein Zuhause verloren, vermutlich seine gesamte berufliche Existenz, die ganzen Schafe, Rinder, alles war hin. Er hat seine Schwiegersöhne verloren, er hat seine Frau verloren und wenn man die Geschichte weiterliest, hat er im Prinzip auch seine Töchter verloren. Er hat alles verloren. Es gibt da offenbar einen dynamischen Zustand und das sagt uns jetzt Jesus hier auch wieder. Wenn wir in Jesus sind, ist es trotzdem so, es gibt irgendwie eine Schwerkraft, die will immer nach unten. Ja, die ist halt da und da ist jemand, das ist auch nicht zufällig, sondern es ist jemand, der nicht aufgeben will, weil der auch weiß, dass es nur zwei Zustände gibt. Und der will dich bis zum Schluss versuchen, auf seine Seite zu ziehen. Und deswegen sagt er erst, der Petrus zum Beispiel, der hat es begriffen, übrigens biografisch, glaube ich, auch bedingt, hat er das begriffen, wenn er mal überlegt. Ja, Verleugnung. Und so weiter. Seid nüchtern und wacht, sagt er. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Deswegen müssen wir dringend wachsam sein. Und ich warne vor einer, ich kenne mich ja auch, ne, so man sagt, naja, ich will schon dabei sein, aber so das ganz große Rad muss ich jetzt nicht drehen. Okay, aber überleg mal, wen die Löwen in der Savanne angreifen. Ich sag's euch, die verwundeten Tiere. Warum? Da haben sie deutlich weniger Arbeit mit. Das ist leider so. Also das ist gefährlich. Ja? Wir müssen echt wachsam sein und gerade in dieser Endzeit, leben wir in der Endzeit? Was meint ihr? Eindeutig. Seit Jesus das erste Mal da war, leben wir in der Endzeit. Wir wissen nicht, wie und wann, das wissen ja offenbar nicht mal die Engel. Selbst Jesus sagt, ich weiß es nicht. Auch eine interessante theologische Feinheit, aber da will ich jetzt nicht drüber reden. Es ist offenbar etwas sehr Geschütztes, aber wir wissen es nicht. Und darum geht es auch nicht, aber es geht darum, wachsam zu sein. Und weil das so existenziell wichtig ist, möchte ich euch am Ende noch kurz drei Sachen sagen, die dieses Wachsam ausdrücken sollen. Und wer könnte das besser tun als Jesus selber? Und am Ende Kapitel 24, in dem Kapitel 25, erzählt Jesus drei Gleichnisse. Wir werden nur kurz darauf eingehen, wir werden sie lesen, ich will euch den wichtigsten Punkt rausnehmen, aber ich bin ganz überzeugt, dass das nicht umsonst drei Gleichnisse sind. Jesus sagt nicht dreimal das Gleiche, sondern da ist eine Steigerung drin. Wollen wir mal reingucken? Das erste Gleichnis ist das Gleichnis vom, ich muss immer gucken, dass ich habe Luther, gell, ihr seht das, aber ich muss immer aufpassen, dass ich die Überschrift, dass da nicht irgendwas in Kananäisch steht, was keiner versteht. Also der treue und der böse Diener, das verstehen alle, oder? Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über sein Gesinde gesetzt hat, dass er ihnen zur rechten Zeit Speise gebe? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber der böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm seinen Platz geben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Also ich stelle mir das schlimm vor. Und was erleben wir hier für einen Menschen? Also dieser böse Knecht, wie er hier genannt wird, ist ja auch einer der Knechte. Also einer, der offensichtlich zu Jesus gehören will, zu seinem Haus und der auch Verantwortung bekommen hat. Und hier erlebe ich, wenn ich das so aufmerksam lese, einen ganz massiven persönlichen Einbruch irgendwie. Ne? Habt ihr auch das Gefühl? Man hat so das Gefühl, da ist einer, der atmet auf, wenn der Herr weg ist und dann bricht alles durch, alles raus, was er schon so lange unterdrückt hat, diese Freiheitsliebe. Und eigentlich will ich doch selber machen und bei erster Gelegenheit kann ich diese Einengung endlich abwerfen. So kommt einem das vor und der lässt sich mit den falschen Leuten ein, mit seinen alten Freunden, was weiß ich. Die Bibel sagt, er ist betrunken mit den Trunkenen. Und wenn wir sowas lesen, dann müssen alle Alarmglocken schellen. Denn das ist das, was in der Bibel oft kommt, auch in den Paulusbriefen. Und da ist der Tod im Topf. Das heißt, wir sind offenbar in irgendwelche Verhaltensmuster gekommen und nicht mehr in der Lage, richtig und falsch zu unterscheiden. Ja, wir haben mal wieder diese zwei Kategorien, die in der Welt völlig anders entschieden werden als bei Gott. Und wenn du betrunken bist, dann hast du diese Geistesgegenwart nicht mehr. Lieber junger Mann, liebe junge Frau, habe ich hier hingeschrieben. Mach den Bund mit Jesus fest, liefer dich ihm aus und lass dich nicht mit den falschen Leuten ein. Trunken sein ist das krasse Gegenteil von wachsam sein. Da bist du nicht mehr bei Sinnen und kannst nicht mehr unterscheiden. Aber auch ihr älteren Geschwister, wir alle, lasst euch nicht verwirren vor den falschen Propheten unserer Zeit. Wenn ihr ein Kapitel zurückgeht, als Jesus die Zeichen der Endzeit ausführt, da steht, wenn jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden viele falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie also zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus und so weiter. Und im letzten Satz sagt er, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Also da, wo alle hinrennen, beim Ostereier suchen, ihr kennt das, gibt es kalt oder warm. Ne? Kennt ihr das? Also ich brauche das immer, sonst ich verliere die Lust nach 3 Minuten. Also, wo die Geier sich sammeln, da ist es kalt. Ganz kalt. Also wo man uns hinschicken will, wenn nicht klar ist, dass der dich schicken will, diese 4 Punkte, die ich euch da vorher vorgelesen habe, bejahen kann, dann lauft nicht hin. Das dürfte für uns als Christen kaum der richtige Platz sein. Ja, die klugen und die dummen Brautjungfern habe ich drüber geschrieben. Ich habe nochmal nachgeguckt, Brautjungfer, was ist das? Aber stimmt, das heißt so tatsächlich. Und im Internet steht auch, es können je nach Kultur 4 bis 10 sein. So, also, hier haben wir 10. Und ich lese jetzt trotzdem im Original, da sind wir gleich 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht, also dumm, und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Alle übrigens, gell? Auch die Klugen. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns auch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Bei Google steht 4 bis 10, also 5 reichen mir auch. Fällt mir nur gerade ein. Könnte Jesus gesagt haben. Aber er sagt, darum wachet, denn ihr wisst, weder Tag noch Stunde. So, und diese 5 törichten Brautjungfern, die laufen ja nicht den falschen Leuten nach. Und die lassen auch nicht jetzt die Sau raus, weil der Bräutigam nicht da ist. Sie warten auf ihn, sie gehen ihm nach. Das Einzige, was du ihnen vorwerfen kannst, sie pennen ein. Und das machen sogar die anderen auch. Aber es ist eine Warnung an uns drin. Auch in unserer christlichen Blase, sage ich jetzt mal, kann die Luft knapp werden. Ne? Das kann man hier schön in unserem Raum sehen. Und irgendwann hörst du auf zu atmen und merkst das gar nicht. Wir alle, kann das echt sein? Das wäre schlimm. Und deswegen, lasst uns als Gemeinde lebendig bleiben. Lasst uns beten, lasst uns gegenseitig ermuntern und ermahnen und lasst uns in der gegenseitigen Liebe bleiben. Daran werden sie euch erkennen, dass ihr einander lieb habt. Und wir dürfen nicht das Nebensächliche zum Hauptsächlichen machen. Auch übrigens im Gemeindebau nicht. Ich bin ja immer wieder beeindruckt, wie viele so engagiert da mitbauen. Und einen herzlichen Dank, und ich finde, wir könnten jedes Mal einen Applaus geben an die, die da mitmachen. Aber wir müssen als ganze Gemeinde aufpassen, dass wir nicht überall solchen Dingen das Wesentliche nachher vernachlässigen. Da haben wir eine schöne Gemeinde, Riesensaal, keiner kommt. Oder die, die kommen, haben vergessen, worum es eigentlich geht. Das wollen wir nicht. Jesus muss in der Mitte sein. Wir müssen dem Geist Raum geben, auch in unserer christlichen Blase. Und das Letzte, die letzte Steigerung, das ist jetzt ein sehr langer Text, den lese ich vielleicht nur in Ausschnitten oder ich erzähle ihn kurz. Ihr kennt ihn ja, da geht wieder der Herr auf Reisen und er gibt seinen Knechten diesmal verschieden viel. Und dann kommt er irgendwann wieder und der, der am meisten gekriegt hat, hat gesagt, ich habe verdoppelt. Hier, nimm. Und er wird begeistert vom Herrn umworben. Er sagt der Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hin zu deines Herrn Freude. Dann kommt er mit den 2 Talenten, sagt Jesus das Gleiche, also er sagt nicht, ach, du bist nur zweite Wahl, ne? Der andere eine 5, du 2. Ja. Nein, er kriegt genau den gleichen Lohn. Aber dann kommt der, der sein Talent vergraben hat. Und er sagt, Jesus oder Gott, du böser und fauler Knecht, hättest du mein Geld zu Wechseln gebracht, dann hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab, gebt ihm den, der 10 Zentner hat, den wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben, wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Eigentlich macht er doch alles richtig, oder? Also der lässt sich gar nichts zu Schulden kommen. Der wartet brav, bis sein Herr wieder kommt. Und er ist sofort parat, als der Herr da ist. Schläft auch nicht. Und er hat sogar das, was er bekommen hat, bewahrt. Er hat darauf aufgepasst, dass es ihm keiner klaut. Aber trotzdem Thema verfehlt, würde man in der Schule sagen. Und das ist schon echt hart. Wenn wir vergessen, dass das Evangelium nicht für uns ist, sondern für alle und für meine Nachbarn, und ich sage das mir, dann habe ich offenbar was falsch verstanden. Die Welt, haben wir gesehen, Gott braucht uns gar nicht im Ersten. Das heißt, dein Nachbar kann, wenn er mit wachem Auge in die Welt guckt, sehr wohl erkennen, da muss ein Gott sein und er kann kommen und fragen. Das ist tatsächlich auch seine Pflicht. Aber es muss jemand da sein, der es ihm erklärt. Die Menschen können erkennen, dass sie im Wasser sind, dass sie Hilfe brauchen. Aber wo das Rettungsboot ist, das können sie nicht sehen. Das müssen wir ihnen sagen. Also das hinterfragt mich schon ganz schön. Denn ich denke doch, ich habe aus Gnade bekommen, ich bin in der Gemeinde, ich weiß das alles. Tja, aber sei wachsam, gilt auch dem. Also ich versuche es mal zusammenzufassen. Mach es nicht wie alle um dich herum. Das ist die Stufe 1. Stufe 2, gib Gottes Geist Raum und Nahrung. Und 3, setz dich ein für Gottes Reich. Wie kannst du wachsam sein zum Schluss? Also, ich glaube, wir haben es verstanden. Wir müssen einfach mal auch die Augen aufmachen und den Verstand einschalten. Das ist keine freiwillige Tätigkeit, sondern es ist uns von Gott so verordnet. Erkenne die Zeichen der Zeit. Und dann gibt es seit Jahrtausenden kein anderes Konzept als das. Lies gern deine Zeitung, aber lies vor allem deine Bibel. Schau da rein. Rede mit Gott über alles das, was du siehst, was du in der Zeitung liest, was du nicht verstehst. Rede mit anderen drüber. Bleib in der Gemeinschaft von Christen. Lass dich nicht mit den falschen Leuten ein. Denn sonst ist man schnell beim Aas oder betrunken oder sonst was. Und dann geh raus. Geh raus und versuch, andere zu gewinnen. Zeig ihnen, wo das Rettungsboot zu finden ist. Ich schließe mit dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Da schreibt Paulus, von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. die da schlafen, die schlafen des Nachts. Und die betrunken sind, die sind des Tages betrunken, sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Ich möchte noch beten. Jesus, wir danken dir für Ostern, dass du diesen Weg gegangen bist für uns. Vielen Dank dafür. Und es gäbe ja nichts Schlimmeres, als wenn du gestorben wärst, und es wäre umsonst. Und danke, dass das nicht der Fall ist. Herr, danke, dass du uns gerufen hast als deine Kinder. Und wir bitten dich, dass du uns Gnade gibst, wachsam zu sein, auf dich zu warten, auf dich zu schauen, auf dein Wort zu hören, uns gegenseitig zu stärken und zu lieben und dann auch ein Wort an diese Welt zu haben und zu leuchten an der Stelle, wo du uns hingesetzt hast. Danke, dass du derjenige bist, der beruft und dass du derjenige bist, der treu ist. Und darum bitten wir dich heute für jeden Einzelnen, auch für jeden, der nicht hier ist, vielleicht weil er krank ist oder Zweifel hat, Herr, wir bitten um eine Begegnung mit dir. Amen.